SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Wir beginnen heute mit einer dreiteiligen Erzählung des amerikanischen Schriftstellers Nathaniel Hawthorne, der von 1804 bis 1864 lebte und mit dem, sagt man, die eigentliche amerikanische Literatur beginnt. 1842 bezieht er zusammen mit seiner Frau für 3 Jahre in Concord in der Nähe von Boston ein altes Pfarrhaus. Und dieses Pfarrhaus und sein Garten werden Gegenstand eines der schönsten Texte Hawthornes. Es liest Max Volkert Martens.
Zwischen 2 hohen Torpfosten aus roh behauenem Stein, das Tor selbst war offenbar schon vor langer Zeit aus den Angeln gefallen, schauten wir auf die graue Fassade des alten Pfarrhauses, das die Sicht auf eine von Schwarzeschen gesäumte Allee begrenzt. Inzwischen war es 1 Jahr her, dass der Leichenzug des ehrwürdigen Pfarrers, seinem letzten Bewohner, sich aus dieser Einfahrt Richtung Friedhof bewegt hatte. Der zum Tor führende Feldweg war, wie die ganze Breite der Allee, fast überall mit Gras überwuchert, das einen Leckerbissen für 2 oder 3 umherziehende Kühe und für einen alten Schimmel abgab, der sich der Straße entlang selbst sein Fressen zusammensuchen musste. Jene flimmernden Schatten, die im Dämmer zwischen der Haustür und der Landstraße lagen, waren eine Art spirituelles Medium, durch das hindurch das Gebäude wahrlich nicht so aussah, als gehörte es zu unserer greifbaren Welt. Zweifellos hatte es wenig gemein mit diesen üblichen Behausungen, die derart nah an der Straße stehen, dass jeder, der an ihnen vorbeikommt, seinen Kopf in die häusliche Runde stecken kann. Von seinen stillen Fenstern aus wirkten die Gestalten vorbeiziehender Reisender so weit weg und so unscharf, dass sie die Privatsphäre niemals hätten stören können. In seiner schieren Zurückgezogenheit und leicht erreichbaren Einsamkeit war es der denkbar beste Ort für das Domizil eines Geistlichen. Für einen Mann, dem das Leben nicht fremd ist, der jedoch mitten in ihm von einem düster leuchtend gesprenkelten Schleier umhüllt ist. Man konnte es für eines dieser altehrwürdigen Pfarrhäuser aus England halten, in denen über Generationen hinweg eine Reihe geweihter Bewohner von Jugend auf ins Alter schreitet, deren jeder ein heiliges Erbe hinterlässt, das Haus und Hof atmosphärisch durchströmt. Auch war dieses alte Pfarrhaus bis zu jenem denkwürdigen Sommernachmittag, da ich es als mein Heim betrat, noch nie von einem weltlichen Bewohner entweiht worden. Ein Pfarrer hatte es erbaut. Ein weiterer Pfarrer war ihm gefolgt. Und weitere priesterliche Männer hatten nach und nach in ihm gewohnt. Und auch Kinder, die in diesen Zimmern geboren wurden, sind dort aufgewachsen, um das Pfarramt zu übernehmen. Es hatte etwas Erschreckendes, sich vorzustellen, wie viele Predigten hier geschrieben worden sein mussten. Allein der letzte Bewohner, durch dessen Heimgang ins Paradies diese Wohnstätte leerstehend wurde, hatte fast 3000 solcher Ansprachen geschrieben, nicht eingerechnet die bessere, wenn auch nicht größere Anzahl solcher, die ihm frei von den Lippen geströmt waren. Wie oft wohl war er die Allee auf- und abgeschritten, um seine Gedanken mit den Seufzern und dem sanften Säuseln und den Winden abzustimmen, die dunkel und feierlich zwischen den hochaufragenden Wipfeln wehen. In der Vielfalt dieser Naturlaute konnte er für alle Teile seiner Predigt etwas Passendes finden, fürs Gütige nicht weniger als für Demut und Gottesfurcht. Ich fing an, mich zu schämen, da ich bislang bloß nutzlose Geschichten geschrieben hatte, wagte nun aber zu hoffen, dass mit den in der Allee fallenden Blättern auch Weisheit auf mich herabkäme und dass ich im alten Pfarrhaus auf einen geistigen Schatz stoßen würde, so wertvoll wie seit langem gehortetes, verstecktes Gold, nach dem Leute in moosüberwucherten Häusern suchen. Tiefgründige Traktate über Moral, unfachmännische und deshalb unbefangene Laienansichten über Religion, Geschichtswerke, solche wie Bancroft sie geschrieben hätte, würde er, wie er es einst vorhatte, hier Wohnstatt genommen haben, voll leuchtender Bilder, die über der Tiefe philosophischer Gedanken erstrahlen. Solcher Art sollten die Werke sein, die einem in dieser Abgeschiedenheit entströmen. Als bescheidenstes Ziel nahm ich mir schließlich vor, einen Roman zu vollenden, der eine tiefe Lehre in sich birgt und dennoch genügend sinnliche Substanz besitzt, um für sich selbst zu sprechen. Um mein Vorhaben voranzutreiben und wie um mir keinen Vorwand gönnen zu können, es hinauszuzögern, befand sich auf der Hinterseite des Hauses die allerreizendste kleine Studierstubenecke, um einem Gelehrten einen beschaulichen Rückzugsort zu bieten. Hier genau hatte Emerson seine Natur geschrieben. Denn er war damals Bewohner des Pfarrhauses und schaute sich gewöhnlich von der Anhöhe unseres östlichen Hügels die assyrische Morgenröte und den zyprischen Sonnenuntergang und Mondaufgang an. Als ich den Raum zum ersten Mal sah, waren seine Wände geschwärzt vom Rauch ungezählter Jahre, und noch schwärzer wurden sie durch die grimmen Bilder puritanischer Geistlicher, die da hingen. Merkwürdigerweise sahen diese Würdenträger wie böse Engel aus, oder zumindest wie Männer, die so beständig und bitter mit dem Teufel gerungen hatten, dass einiges von seiner rußigen Wildheit auf ihre eigenen Gesichter übergegangen war. Sie waren jetzt alle verschwunden. Ein freundlicher Anstrich und goldgetönte Tapeten erhellten das kleine Zimmer, während der Schatten einer Weide, die sich an der überhängenden Dachtraufe rieb, die kraftvolle, vom Westen her strahlende Sonne abmilderte. Anstelle der düsteren Köpfe hingen das süße, liebliche Haupt einer Madonna von Raphael und zwei heitere kleine Ansichten vom Comer See. Das Studierzimmer hatte drei Fenster mit kleinen altmodischen Scheiben, deren jede gesprungen war. Die beiden auf der Westseite blickten, oder besser gesagt spähten, zwischen den Weidenzweigen in den Obstgarten hinab und warfen durch die Bäume einen flüchtigen Blick auf den Fluss. Das dritte, nach Norden hin, bot eine breitere Sicht auf den Fluss, auf eine Stelle, wo sein bis dahin dunkles Wasser ins Licht der Geschichte hinein zu schimmern beginnt. An eben diesem Fenster stand jener Geistliche, der damals das Pfarrhaus bewohnte, als er den Ausbruch eines langen und tödlichen Kampfes zwischen zwei Nationen beobachtete. Er sah den wirren Aufmarsch seiner Pfarrkinder auf der anderen Flussseite und die glitzernde Linie der Briten auf der hiesigen. In qualvoller Anspannung wartete er auf das Rattern der Musketen. Es kam, und es bedurfte nur eines sanften Windhauchs, um den Schlachtenrauch um sein stilles Haus zu wehen. Vielleicht will der Leser, den als Gast in dem alten Pfarrhaus zu begrüßen ich nicht umhin kann und den ich mit aller Zuvorkommenheit zu einer Besichtigung einlade, vielleicht will er einen genaueren Blick auf diese denkwürdige Stelle werfen. Wir stehen jetzt am Rand des Flusses. Er wird zu Recht Concord genannt, der Fluss des Friedens und der Stille. Denn es ist gewiss der unaufgeregteste und schwerfälligste Strom, der je seiner Ewigkeit dem Meer entgegenbummelte. Von Natur aus heillos träge, ist er glücklicherweise gar nicht in der Lage, jemals Sklave menschlicher Fantasiebilder zu werden, wie es das Schicksal so manches wilden, freien Sturzbachs in den Bergen ist. Während anderswo alle Dinge genötigt werden, sich irgendeinem nützlichen Zweck zu unterwerfen, vertrödelt er sein traniges Leben in fauler Freiheit, ohne je eine einzige Spindel zu drehen oder auch nur genügend Wasserkraft zu liefern, um an seinen Ufern Korn zu mahlen. Das Schlaffe seiner Bewegung gönnt ihm während seines gesamten Verlaufs an keiner einzigen Stelle einen hellen Kieselstrand oder auch nur einen schmalen Streifen Sand. Er schlummert zwischen weiten Wiesen und küsst die langen Gräser der Auen, netzt die überhängenden Zweige von Holundersträuchern und Weiden oder die Wurzeln von Ulmen und Ahornwäldchen. Schwertlilien und Binsen wachsen entlang seines plätschernden Strands. Die gelbe Seerose breitet ihre weiten, flachen Blätter zu den Rändern hin aus und ebenso die duftende, weiße Teichmummel, obwohl sie sich gewöhnlich einen Platz sucht, der so weit weg vom Flussufer ist, dass man sie nur unter Gefahr, ins Wasser zu fallen, pflücken kann. Es ist ein Wunder, woher diese vollendete Blume ihre Anmut und ihren Duft nimmt, wo sie doch jenem schwarzen Morast entspringt, über dem der Fluss schläft und in dem der schlanke Aal herumschleicht und der gesprenkelte Frosch und jene Schlammschildkröte, die auch durch ständiges Durchgespültwerden nie sauber wird. Aus demselben schwarzen Sumpf saugt die gelbe Lilie ihr obszönes Leben und ihren widerlichen Geruch. Und so können wir auf der Welt ganz allgemein erleben, wie manche Menschen aus den gleichen sittlichen Umständen heraus einzig das Hässliche und Böse in sich aufsaugen, während daraus im alltäglichen Leben anderer, vergleichbar den Wohlgerüchen himmlischer Blumen, gute und schöne Geschöpfe hervorgehen. Allerdings sollte der Leser allein aufgrund meiner Schilderungen keine Abneigung gegen unseren schläfrigen Strom entwickeln. Im Licht eines friedlichen und goldenen Sonnenuntergangs wirkt er über alle Maßen schön. Und zwar umso schöner durch die Stille, die so gut zu jener Stunde passt, in der selbst der Wind, nachdem er den ganzen Tag tobte, sich gewöhnlich zur Ruhe begibt. Jeder Baum und jedes Gestein und jedes Grasblatt tritt dann eigens hervor. Und sie nehmen in diesem Glanz, selbst dann, wenn sie in Wirklichkeit etwas Dürftiges besitzen, eine ideale Schönheit an. Das winzigste Ding auf Erden und das ganze weite Firmament scheinen dabei allesamt wie ohne jede Anstrengung und mit der gleichen glücklichen Ausführung gemalt. Der ganze Himmel glüht herab zu unseren Füßen. Die reiche Wolkenpracht schwebt über den unerschütterlichen Schoß des Stroms wie himmlische Gedanken durch ein friedvolles Herz. Weshalb wir unseren Fluss nicht als abstoßend und unrein verleumden wollen, nachdem er sich mit einer solchen stimmigen Spiegelung des Himmels, der über ihm brütet, selbst verklärt. Und wenn wir an seine schmuddelige Farbe und sein schlammiges Bett denken, möge das ein Symbol dafür sein, dass auch die irdischste menschliche Seele ein unendliches geistiges Vermögen besitzt und in ihren Tiefen vermutlich die bessere Welt in sich birgt. Diese Lehre lässt sich allerdings auch in der Stadt aus jeder Straßenpfütze ziehen, und weil sie uns überall erteilt wird, muss sie auch wahr sein. Komm, wir haben auf unserem Gang zum Schlachtfeld einen Umweg gemacht. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo der Fluss von der alten Brücke überquert wurde, um deren Einnahme es damals ging. Auf der hiesigen Seite wachsen zwei oder drei Ulmen, die Schatten im weiten Umkreis werfen und in jenen 70 Jahren gepflanzt worden sein müssen, die seit dem Tag dieser Schlacht vergangen sind. Der Strom besitzt hier ungefähr die Breite von 20 menschlichen Schwimmstößen. Kein allzu großer Abstand, wenn einem die Kugeln um die Ohren pfeifen. Alte Leute, die hier herum wohnen, können einem am westlichen Ufer ganz genau die Stellen zeigen, wo unsere Landsleute fielen und starben. Wogegen auf der hiesigen Flussseite ein granitener Obelisk aus dem Boden ragt, der mit dem Blut der Briten getränkt wurde. Dieses Mahnmal, nicht höher als 20 Fuß, macht den Eindruck, als hätten Dorfbewohner es allein aus lokalem Interesse und keineswegs deshalb aufgestellt, um einer Epoche unserer nationalen Geschichte zu gedenken. Dennoch wurde von den Vätern des Dorfes diese berühmte Tat vollbracht. Und mit vollem Recht können ihre Nachfahren das Privileg beanspruchen, dafür ein Denkmal errichten zu dürfen. Ein schlichteres Andenken an dieses Gefecht, das trotzdem interessanter ist als dieser granitene Obelisk, findet sich in der Nähe des Gemäuers, welches das Schlachtfeld vom Grundstück des Pfarrhauses trennt. Es ist das Grab, erkennbar an einem kleinen moosbewachsenen Stück Stein am Kopf- und Fußende, zweier britischer Soldaten, die im Gefecht erschlagen wurden und dort, wo Zechariah Brown und Thomas Davis sie begraben haben, seither in Frieden ruhen. Früh schon war ihr Krieg beendet. Ein ermüdender Nachtmarsch von Boston her, ein rasselnder Musketenhagel über den Fluss hinweg und dann diese vielen Jahre der Ruhe. Im Sommer kommen viele Fremde, um sich das Schlachtfeld anzusehen. Was mich angeht, so ließ sich meine Fantasie weder durch diesen noch andere berühmte historische Schauplätze erregen. Auch würde das gleichmütige Flussufer für mich nicht das geringste von seinem Reiz verlieren, wenn dort niemals Männer gekämpft hätten und gefallen wären. Ungleich interessanter ist jener Streifen Land, vielleicht 100 Yard in der Breite, der sich zwischen dem Schlachtfeld und der Nordseite unseres alten Pfarrhauses mit seiner angrenzenden Allee und dem Obstgarten erstreckt. Hier stand zu unbekannter Zeit, bevor der weiße Mann kam, ein Indianerdorf in günstiger Lage am Fluss, aus dem seine Bewohner den größten Teil ihrer Nahrung bezogen haben müssen. Nachweisen lässt sich diese Stelle aufgrund solcher Speer- und Pfeilspitzen, Meißel und anderer Kriegs-, Arbeits- und Jagdwerkzeuge, die man hier beim Pflügen im Boden entdeckt hat. Erspähst du einen Steinsplitter, der halb von einer Grasnarbe verdeckt ist, und sieht er nach nichts aus, was des Bückens wert wäre, so hast du auf einmal, wenn du ihn aufhebst und fest daran glaubst, einen Fund in der Hand. Thoreau, der eine merkwürdige Fähigkeit besitzt, Dinge zu finden, die Indianer hinterlassen haben, setzte mich als Erster auf eine solche Suche an. Und in Folge bereicherte ich mich mit ein paar äußerst vollkommenen Musterstücken, die derart grob gefertigt sind, dass man meinen könnte, der pure Zufall habe ihnen ihre Gestalt verliehen. Ihr großer Reiz liegt in der Rohheit und Unverwechselbarkeit eines jeden Gegenstands, was sie so sehr von den Produkten jener Zivilisationsmaschinerie unterscheidet, die alles nach einer einzigen Schablone formt. Auch entwickelt man eine ganz besondere Lust daran, nur so für sich selbst eine Pfeilspitze aufzuheben, die vor Jahrhunderten fallen gelassen und seither nie mehr angefasst wurde und die wir deshalb direkt aus der Hand eines roten Jägers empfangen, der sie auf sein Wild oder gegen einen Feind abgeschossen hatte. Inmitten der waldigen Umzingelung lässt ein solches Erlebnis das indianische Dorf wieder auferstehen und erweckt die bemalten Häuptlinge und Krieger, die Squaws bei ihrer häuslichen Arbeit und die zwischen den Wigwams umherrennenden Kinder erneut zum Leben, während am Ast eines Baumes ein vom Wind gewiegtes Indianerkind hin und her schaukelt. Es ist schwer zu sagen, ob man Freude empfindet oder Schmerz, wenn man nach einer solchen Augenblicksvision wieder im hellen Tageslicht der Wirklichkeit umherblickt und Steinwälle, weiße Häuser, Kartoffelfelder und hartnäckig hackende Männer in Hemdsärmeln und grob gewobenen Pluderhosen zu Gesicht bekommt. Doch das ist Unsinn. Das alte Pfarrhaus ist besser als 1000 Wigwams. Das alte Pfarrhaus. Wir hatten es fast vergessen, wollen aber zu ihm durch den Obstgarten zurückkehren. Er wurde vom letzten Geistlichen gegen Ende seines Lebens angelegt, während die Nachbarn über diesen weißhaarigen Mann lachten, der Bäume pflanzte, deren Früchte zu ernten er sich nicht mehr erhoffen durfte. Selbst wenn es der Fall gewesen wäre, gab es dafür jedoch noch den viel besseren Grund, sie in der reinen, selbstlosen Hoffnung zu pflanzen, seinen Nachfolgern eine Wohltat zu erweisen, etwas, das sogar bei größerem Aufwand nur selten gelingt. Doch aß der alte Geistliche die Äpfel aus seinem Garten noch so manches Jahr, ehe er ein Patriarchenalter von 90 Jahren erreichte und währenddessen sein jährliches Salär mit Gold und Silber aufstockte, indem er das, was davon reichlich übrig blieb, zum Kauf anbot. Es ist schön, an ihn zu denken, wie er im Frühherbst an stillen Nachmittagen zwischen den Bäumen auf und ab geht und da und dort Fallobst aufhebt, während er die von ihrem Gewicht niedergedrückten Zweige begutachtet und die Menge an Fässern überschlägt, die mit seiner Last zu füllen sind. Gewiss liebte er jeden Baum wie sein eigenes Kind. Schnell unterhält ein Obstgarten zum Menschen eine Beziehung und wird zur Herzensangelegenheit. Diese Bäume besitzen etwas Häusliches. Sie haben die wilde Natur ihrer in Wäldern wachsenden Verwandten verlassen und sind durch menschliche Pflege ebenso humanisiert worden wie dadurch, dass sie unsere Bedürfnisse befriedigen. Dabei gibt es auch unter Apfelbäumen eine derartige Individualität an Charakteren, dass sie auch darüber hinaus ein Anrecht darauf besitzen, Gegenstand unseres menschlichen Augenmerks zu sein. Der eine ist mürrisch und schroff in seinem Ausdruck, ein anderer überlässt uns Früchte wie milde Gaben. Einer ist knausrig und geizig und gibt nur widerwillig seine wenigen Äpfel her, ein anderer verausgabt sich mit großzügigem Wohlwollen. Die Vielfalt grotesker Gestalten, zu denen Apfelbäume sich krümmen, verfehlt ihre Wirkung auf keinen, der Bekanntschaft mit ihnen macht. Strecken Sie Ihre knorrigen Arme aus, ergreifen Sie sofort Besitz von unserer Fantasie, weshalb wir sie wie Humoristen und komische Käuze empfinden. Und was gibt es Melancholischeres als solche alten Apfelbäume, die an Flecken verweilen, wo einst ein Gehöft stand, inzwischen jedoch nur noch eine Schornsteinruine zu sehen ist, die aus einem grasüberwucherten und unkrautübersäten Kellergewölbe aufragt. Jedem Vorüberziehenden bieten sie ihre Früchte an, Äpfel, in denen die bittersüße Weisheit zeitlicher Vergänglichkeit steckt. Nie in der Welt fühlte ich mich so angenehmen Sorgen ausgesetzt, wie damals als Alleinerbe jenes Früchtereichtums, der mir von dem alten Kirchenmann hinterlassen worden war und von dem ich nur 2 oder 3 Münder zu füttern hatte. Den ganzen Sommer über Kirschen und Johannisbeeren. Und dann kam der satt sich dahinschleppende Herbst mit seiner unendlichen Last an Äpfeln, die ihm unentwegt von seinen überladenen Schultern fielen. An den stillsten Nachmittagen war, wenn ich lauschte, das dumpfe Aufschlagen großer Äpfel zu vernehmen, die allein deshalb, weil sie vollkommen reif waren, ohne den geringsten Windhauch abfielen. Daneben gab es auch Birnbäume, die Scheffel um Scheffel schwere Birnen abwarfen, und Pfirsichbäume, die mich in guten Jahren mit Früchten drangsalierten, die man weder alle hätte verzehren noch aufbewahren und auch nicht ohne umständlichen Aufwand einfach verschenken können. Jenes Bild einer grenzenlos großzügigen und gütigen Mutter Natur sollten wir uns angesichts einer solchen Fürsorglichkeit immer wieder vergegenwärtigen. In ganzer Fülle kann sie nur von den Ureinwohnern solcher Sommerinseln genossen werden, auf denen von alleine Brot- und Kakaobäume, Palmen und Orangen wachsen und für ein stets bereites Mahl sorgen. Allerdings in fast gleicher Weise auch von einem ans Stadtleben lange Zeit gewöhnten Mann, der sich einer solchen Einsamkeit wie im alten Pfarrhaus überlässt, wo er Früchte von Bäumen pflückt, die er nicht gepflanzt hat, und die für meinen ganz unorthodoxen Geschmack allergrößte Ähnlichkeit mit denen besitzen müssen, die im Garten Eden wuchsen. Ganze 5000 Jahre lang galt es als ausgemachter Glaubenssatz, dass sein Brot nur verdient, wer es im Schweiße seines Angesichts isst. Ich für meinen Teil dagegen, und ich spreche aus bitterer Erfahrung, die mir auf der Brook Farm beim Hacken tiefer Furchen zuteil wurde, schätze die freien Gaben der Vorsehung am allermeisten. Dabei lässt sich keineswegs bestreiten, dass eine solche leichte Mühe, wie sie für bescheidene Gartenarbeiten nötig ist, dem Küchengemüse eine Würze verleiht, wie man sie auf dem Markt niemals finden kann. Wollten kinderlose Männer etwas vom Glück der Vaterschaft erahnen, sollten sie Samen in die Erde streuen. Kürbisse, Bohnen, Mais oder vielleicht auch nur eine Blume oder wertloses Kraut, sie mit eigenen Händen einpflanzen und von klein auf bis zur Reife hegen und pflegen. Sind es nicht zu viele, so wird jede einzelne Pflanze Gegenstand eines besonderen Interesses werden. Mein Garten, der an die Allee vor dem Pfarrhaus grenzte, besaß genau die richtige Größe. 1 oder 2 Morgenstunden Arbeit waren alles, was er verlangte. Doch ich musste ihn immer wieder aufsuchen, 1 Dutzend Mal am Tag, und stand dann in tiefem, zufriedenem Nachsinnen über meine Gemüsenachkommenschaft da, mit einer Liebe, die niemand, der noch nie an einem Schöpfungsprozess beteiligt war, hätte teilen oder begreifen können.